Willkommen zu Hause. Kirche ist eine Familie, gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Also wenn ihr gut aufpasst habt, müsst es deckungsgleich sein mit dem, was ihr auf eurer Karte stehen habt. Das ist das Thema für heute. Und so steht es in unserem Heartbeat. Oder Sonny hat es ja gerade auf dem T-Shirt gehabt, Welcome Home, Kathi auch, Martin. Also die haben es richtig verstanden, das Thema von heute, Welcome Home, haben sie sogar auf dem T-Shirt. Aber passend zum Stichwort T-Shirt habe ich noch einen Spruch dabei. Zu Hause ist da, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Ja? Deshalb habe ich das T-Shirt nicht an, sondern einen weiten Pulli. Was für Gedanken gehen dir durch den Kopf? Also nicht beim Bauch einziehen, sondern beim Thema Welcome Home. Ist für dich eher so dieses Nachhausekommen oder ist es eher so mit Heimweh verbunden? Ist so ein Sehnsuchtsort oder ein Sehnsuchtswort nach Hause kommen? Vielleicht denkst du ganz weit schon Richtung himmlisches Zuhause. Kann Kirche zu Hause sein? Also mal ganz ehrlich, habt ihr da eine klare Antwort so schnell? Kann Kirche Familie sein? Kann Kirche oder Familie durch dick und dünn gemeinsam gehen? Darum soll es gehen in dieser Message und ich möchte mit uns beten. Jesus, ich bete genau darum, dass du uns in aller Klarheit und Schönheit vor Auge führst, was du zu diesem Thema vorbereitet hast. Um nichts anderes soll es gehen. Mach uns bereit dafür. Amen. Gebt mir mal deutliches Handzeichen, wer von euch hat einen Esstisch zu Hause stehen? Aha, immer mehr? Fast alle, oder? Ja, okay. Also wenn ich jetzt mit dem Bild des Esstisches starte, ja, so als Ausdruck, als Beispiel, dann geht es auch um ein Möbelstück, ja, der Esstisch eben. Aber es geht auch um den Ausdruck von zu Hause zu sein. Das ist einfach, der Esstisch ist ein Ausdruck davon. Und bei mir ist es nochmal konkreter so ein Familie-Esstisch. Vielleicht kennt ihr es noch von früher, wo ihr als in eurer Herkunftsfamilie wart oder jetzt aktuell in eurer Situation, so ein Familie-Esstisch. Das ist ein besonderer Ort. Wenn man an diesen Esstisch kommt, dann kommen wir nicht, um uns zu kämpfen. Wir kommen nicht, um uns zu verteidigen. Wir kommen nicht, um was zu beweisen. Auch nicht, um irgendjemanden zu besiegen. Um Grenze zu ziehen, zu sagen, bis hierher ist meins. Oder um Ärger anzustacheln. Wenn wir an diesen Tisch kommen, dann kommen wir dorthin, weil wir Hunger haben. Der Tisch ist so ein Ort der Geborgenheit, der Ruhe, so ein Mittelpunkt im Tag. An einem Ort, wo wir auch zerbrechlich sein dürfen und so zerbrechlich, wie wir sowieso sind. Wenn man am Tisch sitzt, schaut man sich in die Augen und dadurch Raum und Zeit, um sich zuzuhören. Die ganze Geschichte, jetzt nicht nur die SMS- oder WhatsApp-Version, sondern auch mal Zeit für mehr. Und wenn wir als Familie zu fünft am Tisch sitzen zu Hause, wird nicht nur gegessen. Es wird geredet, zugehört, manchmal geht es wild durcheinander, laut, manchmal chaotisch. Aber wenn wir zusammen sind, dann stillen wir unseren Hunger und wir verbringen Zeit. Und wenn man das Bild nochmal weiterträgt und sagt, wenn das zu Hause so ein Körper ist, dann ist das der Esstisch das Herzstück. Der Esstisch ist dieser schlagende Mittelpunkt, der Halter des Lebens und der Gesundheit. Und für mich ist dieser Tisch im übertragenen Sinne auch ein Bild für uns als Kirche. Willkommen zu Hause heißt, an diesen Tisch zu kommen. Zum Beispiel genau jetzt in dieser Celebration, so wie ihr da sitzt. Um in dem Bild zu bleiben, ist so die Celebration vielleicht der große Tisch, die lange Tafel. Wir kommen dahin, um zu Hause zu sein bei Gott. Ihr seid vielleicht hergekommen, je nachdem wann ihr gekommen seid, habt ihr euch unterhalten noch, oder wenn ihr später gekommen seid, kurzer Blick rechts, links, hallo. Aber dann sitzt doch jeder für sich hier und ist ganz bei Gott zu Hause, in seiner Gegenwart. Wir sind hier, um bei Gott selbst satt zu werden, mit ihm Zeit zu verbringen. Gott selbst ermutigt uns, er malt uns manchmal Bilder vor Augen, manchmal fordert er uns raus. Aber er hört uns immer zu, ja, und manchmal redet er ganz direkt. Und wir tun das hier als Kirche, quasi als Tischgemeinschaft. Und das ist ein Vorrecht, das sind diese Räume zu tun, das frei machen zu können. Mit so einer Celebration schaffen wir den Raum, Gott zu begegnen. Wir sind eine Kirche, die gemeinsam und doch jeder für sich bei Gott zu Hause ist. Wir machen das ja nicht als Langeweile, sondern wir haben ein Ziel. Das Ziel So haben wir es als ICF uns dem verpflichtet. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Darum geht's. Es geht darum, an dieser langen Tafel, an diesem Esstisch, aber nicht nur dort. Es gibt auch noch andere Tische. Den kleineren Tisch, den Küchentisch. Und dieser kleine Tisch steht eben in der Küche. Und bekanntlich, was ist in der Küche? Finden die besten Partys statt. Die besten Partys finden in der Küche statt. Ich habe gestern so eine Wohnbauzeitschrift durchblättert, da war das in der Küche wirklich so ganz groß hingeschrieben. Die besten Partys finden in der Küche statt. In der Küche wird vorbereitet, da wird geschnippelt, da wird gespült, gekocht, geschafft, gelacht, gequatscht, manchmal geweint. Der Küchentisch, der ist irgendwie mitten im Alltag, mitten im Leben. Mein Küchentisch ist so, alles ist näher. Das Essen ist näher, das Kühlschrank ist näher, aber auch der Spültisch ist nicht weit weg. Also die Dinge kommen irgendwie zusammen. Das Schöne, das Genießen, aber eben auch das Arbeiten. Und die Küche, bei uns hier in der Kirche sind die Teams. Ist die Band, die Technik, das Welcome, Bistro. Es sind die Small Groups, die kleinere Gruppe. Das ist die Küche und dort findet die beste Party statt. Dort werden Erinnerungen geschaffen mit den Menschen direkt aus unserem Umfeld. Wir sind da an der gleichen Sache dran. Wir sehen uns, begegnen uns, wir lachen, wir teilen, was uns beschäftigt. Wir haben gemeinsame Leidenschaften, vielleicht manchmal Hobbys. Wir sehen, was uns verbindet. Es kracht auch mal, wir reiben uns, wir machen Fehler. Wir gehen aufeinander zu, wir verzeihen uns. Wir merken, wie klar die Luft nach einem reinigenden Gewitter ist. Und wir sonnen uns in allem, was einfach schön und gut ist. Wir teilen unseren Glauben, aber eben auch unsere Zweifel. Wir feiern die Siege und wir verarbeiten die Niederlagen. Wir sitzen im gleichen Boot oder eben am gleichen Tisch. Es gibt so eine Folie mit dem Big and Small. Da ist es wirklich diese Celebration, das ist dieses Big, wo wir groß zusammenkommen. Aber unser Ziel ist es wirklich in dieser Kirche, dass es Small genauso vorkommt, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern dass es beides gibt, diese lange Tafel und diesen kleinen Küchentisch. Darum geht es uns. Diesem Ziel gehen wir gemeinsam entgegen, an beide Tische. Ich komme nochmal zurück auf die Karte. Kirche ist eine Familie. Ich würde sagen, Kirche ist eine Familie, unperfekt und trotzdem fröhlich. Lass mich mal ein paar Sätze zur Familie sagen. Ich meine, da kann man viel dazu sagen, aber zwei Dinge sind mir wichtig. Familie heißt, wir gehören zusammen. Und das, obwohl wir uns regelmäßig auf den Mond schießen könnten. Also in meiner Familie war das zuletzt heute Morgen der Fall und gestern der Fall und zwar so richtig weit auf den Mond hätte man sich schießen können. Und es gibt diese Konflikte, aber es wird nicht ständig die Grundsatzfrage gestellt, gehören wir noch zusammen? Sondern man kann sich auf den Mond schießen, aber jeder weiß eigentlich, wir gehören zusammen. Das macht Familie aus. Und Familie verändert sich. Die Herausforderungen werden anders, die Themen werden anders. Kleine Kinder, sagt man, kleine Sorgen, große Kinder, Punkt, Punkt, Punkt. Die Themen ändern sich einfach, die Herausforderungen sind anders, die Genussmomente werden anders, man freut sich an andere Dinge, man kann andere Dinge wieder gemeinsam machen. Wir waren letztes Wochenende als Familie im Kino, das war im letzten Jahr seltenst der Fall, weil mit ganz kleinen Kindern macht es nur bedingt Sinn, aber man kann es wieder machen, so ändert sich immer wieder was. Es entwickelt sich. Und Familie ist ein großes Lernfeld. Und was ist Kirche? Ein großes Lernfeld. Warum? Weil Kirche Familie ist. Ja, wir machen Fehler, auch als Kirche. Und ja, wir bleiben sogar ganz oft hinter unsere eigenen Wünsche und Ansprüche zurück. Und ja, es gibt Menschen, die hier kein Zuhause finden, obwohl wir es eigentlich wollen und sie vielleicht auch wollen. Ja, es kommen Menschen in unsere Kirche und ja, manche gehen auch wieder. Und ja, wir gehen weiter. Wir machen weiter unsere Türe auf, wir machen weiter unsere Herzen auf, als Kirche, als Familie, unperfekt und trotzdem fröhlich. Und auf eurer Karte steht noch was. Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Was heißt es, durch dick und dünn zu gehen? Oder was beschreibt es? Ich habe es Anfang des Jahres in dem Andachtsbuch gelesen, den Begriff bittersüß. Und irgendwie habe ich da mich ein bisschen verliebt in den Begriff. Deshalb werde ich jetzt das Bittersüße wählen. Aber es drückt das Gleiche aus wie dick und dünn, weil es gehört zusammen. Bittersüß. Mit dem Bitteren, da verdienen wir uns unsere Falte im Gesicht. Die schwielen an unsere Hände. Ihr habt jemand mal Baueinsatz. Oder wenn man mal einen Garten umgräbt, das merkt man an den Händen. Das ist das Bittere, auch die Arbeit. Falten im Gesicht, schwielen an den Händen, Schweiß auf der Stirn. Süß ist schön und gut, aber bittersüß ist wunderbar, mit Nuance, voller Tiefe und Vielschichtigkeit. Bittersüß ist irgendwie mutiger, wacker, irgendwie erdig. Und wenn wir als Kirche durch dick und dünn gemeinsam gehen, dann heißt es, das Leben und das Süße daran, dass wir uns daran freuen und wirklich Vollgas dankbar sind. Und wenn das Leben bitter ist, daran zu wachsen und auch wenn es uns schwerfällt, auch dafür dankbar zu sein. Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn oder anders gesagt, wir feiern das bittersüße Leben. Vielleicht fragst du dich, ob das wirklich geht als Kirche. Und ich sage dir, das ist eine absolut berechtigte Frage. Die ist nicht selbst erklären und irgendwie logisch, wie kann man nur. Nein, die Frage ist berechtigt. Geht es und wie sieht es aus? Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, nee, es gibt jetzt keine allgemeingültige Antwort, die für mich gilt, für dich gilt, für alle. Sondern es ist eher die Ahnung, dass die Antwort daran liegt, was ihr selber erlebt und was die Menschen einer Kirche einfach erleben und teilen. Es sind oft gesundheitliche Themen, Krankheiten, die wir hier teilen. Wir beten zusammen, wir hoffen zusammen, wir bangen, wir ermutigen uns. Aber auch kritische Beziehungen, Zukunftsfrage, Sinnkrise, Glaubenszweifel. Und wenn du sowas erlebt hast, dass du in der Gemeinschaft, in der Kirche durch dick und dünn gegangen bist, dann sag dir, erzähle es weiter. Wir sehen uns doch danach nach dieser ermutigenden Geschichte, wo es gelingt, wo es Wirklichkeit wird, wo es keine Theorie bleibt, sondern wo wirklich das erlebt wird. Und ich bitte mal die Sonny jetzt auf die Bühne hier vor. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Nehmen uns mal die Stühle her. Helga, ihren Schlüssel müssen wir aufräumen. So. Als ich vor knapp 9 Jahre das erste Mal ins ICF nach Reutlingen kam, da war die Sonny die Dame an der Türe, das Welcome-Team. Sie war nicht die Einzige, aber sie war für mich der Ausdruck dessen, willkommen zu Hause zu sein dort. Und es ist viel passiert in der Zeit. Und es geht mir wirklich nochmal um den Kern und die Frage, was heißt es, durch dick und dünn zu gehen? Und da freue ich mich, dass sie uns einfach teilhaben lässt an ihrer Geschichte. Und ich gebe das Mikro ab an die Sonny.
Ja, also ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, wie ich so ins ICF reingekommen bin, meine Geschichte. Also groß geworden bin ich in der Landeskirche, war dort in Jungschar, Jugendkreis und so weiter, habe dann 1999 das erste Mal geheiratet. Und also mit meinem Mann war ich dann, habe Jugendkreis geleitet, Jungschar geleitet, CVJM, das war so unser Ding. Jetzt Sonntagmorgen, Gottesdienst, war so auch ab und zu mal, aber eigentlich haben wir mehr so in die Gruppe gelebt. Und dann, es war glaube ich 2008, hat ein alter Schulkamerad von uns angerufen und hat gesagt, du, wir haben doch Schäfle, also wir haben so Obstwiese und haben da ein paar Schafe drauf gehabt. Und hat gesagt, weißt du, wir haben nämlich eine Kirche gegründet, und wir machen da immer so lebendige Predigten und wir sollten da Schäfle haben. Da habe ich gedacht, okay, also mein Schulkamerad, ich habe ihn schon fast 10 Jahre nicht mehr gesehen, der war immer ein bisschen verrückt. Und ich habe gedacht, oje, was sind die für Kirche gegründet? Und ich habe gesagt, also erstmal habe ich ihm erklärt, das geht nicht, das Schäfle allein und in so einen Raum. Das, aber weißt du, wir wollen so vom guten Hirte predigen. Und ich habe gesagt, ja, aber das funktioniert echt nicht. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber dann kommen doch einfach mal vorbei und gucken euch an, was wir da so machen. Und ich habe lange mit ihm geredet und habe dann gesagt, okay, also wir kommen einmal vorbei und gucken uns das an. Und das war damals so die Phase, so wie ihr jetzt heute in Balingen, also dass man sich einmal im Monat in in der großen Gemeinschaft getroffen hat und sonst war so mehr auch Small Group mäßig die anderen Sonntage. Und gut, ich habe mir das angeguckt und es war ganz schön und habe dann gedacht, okay, das war's für mich. Aber also mein Mann, der hat E-Gitarre gespielt und die haben dann gleich gesagt, oh, wir brauchen einen E-Gitarristen, könntest du dir das vorstellen, bei uns mitzuspielen? Und ich habe dann erst gedacht, oh je, was ist das? Und er hat dann gleich zugesagt und gesagt, doch, mache ich. Und habe gedacht, okay, dann fahren wir jetzt jedes Mal nach Reutlingen. Also es ist, also ich war so einfach gewohnt, Kirche direkt vor der Tür. Und wenn ich Lust habe, gehe, ne? Genau, das war dann einfach, da habe ich gedacht, gut, einmal im Monat, das geht für mich. Und also mein Mann ist dann mit in der Band eingestiegen und also für ihn war es total genial. Und dann irgendwann habe ich mir überlegt, gut, ich muss jetzt auch irgendwo was mitschaffen. Sonst, also unseren Sonntag hat sich auf einmal ganz anders umgestaltet, weil ich es gewohnt war, wenn ich in den Gottesdienst gegangen bin, morgens zu gehen und dann den Rest der Tag irgendwie anders zu verplanen. Und auf einmal war der Sonntag aber total anders. Wir haben uns immer schon um 15 Uhr getroffen, die Bandprobe. Und also im Grunde genommen so wie bei euch jetzt auch. Und dann habe ich mich entschieden, mit dem Welcome-Team einzusteigen. Und war dann so weit okay für mich. Und dann sind wir dann aber in diese Phase gekommen, wo jeden Sonntag Gottesdienst war. Und wir sind umgezogen in andere Location. Und dann war Bau, jeden Samstag Baueinsatz, das war für mich dann auch wieder, oje, jetzt muss samstags auch noch dort sein. Aber auf einmal war das so, das Ding hat sich gewandelt, weil das total Spaß gemacht hat, mit den Leuten zusammen die Kirche zu bauen und ja, gemeinsam unterwegs zu sein. Und so bin ich dann langsam reingewachsen, dass das für mich, dass Kirche für mich ein ganz anderes Bild gegeben hat. Und 2010 war das dann, Anfang 2010, ist mein Mann ist vom Arbeiterheim gekommen und hat gesagt, oh, er hat so Kopfweh. Und das war für ihn war das total ungewohnt, weil er eigentlich selten mal über Schmerzen geklagt hat. Und ja, dann haben wir gesagt, ja gut, dann gehen wir zum Arzt. Eigentlich ist er da auch nie freiwillig hingegangen. Aber wir sind dann gleich los zum Arzt und die haben uns ins Krankenhaus geschickt. Und im Krankenhaus haben sie dann festgestellt, dass er einen Tumor hat. Und es war ja im ersten Moment natürlich total, was machen wir jetzt, was kommt da alles auf uns zu. Wir haben dann erst auch praktisch mit dem Mike, also Mike ist in Reutlingen, der Pastor, telefoniert und also mit gerade Freundin, die mit mir im Welcome-Team war. Und sie haben gesagt, ja, sie betet für uns. Und es war dann auch so, dass gleich in der Woche noch ist er operiert worden. Und es war dann, also nach der Operation war alles gut. Wir wussten aber, ist der Tumor gutartig, ist er bösartig. Und es hat dann nochmal ein paar Tage gedauert, bis das Ergebnis da war. Und es war ein bösartiger Tumor. Und uns ist dann empfohlen worden, dass man Chemotherapie macht, Bestrahlung. Und das sind dann auf einmal ganz viele Dinge auf uns zukommen, ja, die man vorher haltet kennt, die einem Angst machen. Und in der Zeit war es einfach so, wir sind so getragen gewesen in der Gemeinde, weil jeder, also es war, wie gesagt, es war nicht arg viel größer wie mir jetzt. Jeder hat sich kennt und es waren auf einmal so viele Leute da, die gesagt haben, wir betet für euch oder wir kochen mal für euch, wir kommen zu euch. Sie haben am ersten Sonntag haben sie uns die Predigt aufgenommen und damals noch auf DVD, dass wir es im Krankenhaus mit angucken konnten. Und das war auf einmal, das war so Gemeinschaft wirklich wie Familie. Also klar, unsere eigene Familie war natürlich zu uns gestanden, aber auch die Gemeinde, das war einfach ja, total schön. Da war einer war da, die immer die E-Mails, also E-Mails geschrieben hat an andere, dass wir konnten gar nicht alle die Frage beantworten, was es halt alles jetzt gegeben hat, wie geht es euch, was ist jetzt, was kommt als nächstes. Also die Chemo und Bestrahlung, das war dann alles soweit okay. Mein Mann ist dann auch in Kur gekommen und hat dann wieder angefangen zu arbeiten. Und ein halbes Jahr später hat man aber wieder einen Tumor festgestellt. Und nach der zweiten OP konnte man mit der Chemotherapie gar nicht weitermachen, weil andere Komplikationen dazugekommen sind. Und im Dezember 2010 ist er dann gestorben. Und das war ja, für uns im ICF als junge Gemeinde das erste Mal, dass wir überhaupt mit Beerdigung auch konfrontiert waren. Also war für uns alle nicht einfach. Aber es war wirklich so Gemeinschaft da, dass alle einfach zu uns gestanden sind. Und auch die Zeit danach, ich war so aufgefangen in der Gemeinde. Das war irgendwie, das war was, was von Gott da war. Und ja, auch, also wie gesagt, die Zeit danach, ich war so getragen und habe mich einfach ja auch wohl gefühlt dort. Und ich bin dann 2 Jahre später, vor halbes Jahr habe ich Auszeit genommen im Geschäft auch und bin dann nach Australien und Neuseeland. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich, wie gesagt, im ICF dann angefangen in der Buchhaltung, weil das einfach, also nochmal zu meinem, ich bin gern auf der Bank, aber dieses im ICF dann mitschaffen, das war für mich auch nochmal total schön. Und ja, heute bin ich jetzt hier und wie gesagt, sei daher auch mit im Leitungsteam und ist immer noch, ja, total schön und ist meine Familie. Das wechselt zwar auch immer wieder durch die Leute und Menschen, aber ja, sind ja, ist einfach, ist schön, dort zu sein, ein Teil von dort zu sein.
Vielen Dank, Sonny. Gebt ihr mal einen Applaus, oder? Ja. Danke. Das ist das, was ich gemeint habe. Diese Antwort darin kann nicht in allgemeine Antwort liegen. Sie muss gelebt werden, man muss offen dafür sein und man muss es teilen. Und dann gibt es Antworten auf diese Frage. Da bin ich überzeugt davon. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, fühl dich wie zu Hause, aber benimm dich nicht so. Komm rein, fühl dich wohl, aber leg die Füße nicht auf den Tisch. Das ist so sinngemäß, was es heißt, oder? Fühl dich wie zu Hause, aber benimm dich nicht so. Aber ich möchte mal ein Neujahrserlebnis berichten von diesem Jahr. Wir hatten Freunde zu Besuch, kleines Kind, Ehepaar, haben bei uns übernachtet. Am nächsten Morgen, also Neujahr, ja, nach einer kurzen Nacht, komme ich runter in die Küche. Und mein Freund und seine kleine Tochter und unser Jonas sind schon wach. Die Spülmaschine ist ausgeräumt, das Geschirr ist abgeräumt. Ich lächle und ich freue mich. Ja, natürlich, ich freue mich, weil das Geschirr versorgt ist. Aber ich freue mich noch viel mehr darüber, dass jemand, der mir wichtig ist, mein Freund, sich bei mir so zu Hause fühlt, dass sich auch so verhält, wie wenn er zu Hause ist. Weil zu Hause würde er nichts anderes machen. Seine Kleine würde ihn wecken, dann wird man halt aufstehen und im Pyjama in der Küche stehen und das Geschirr vom Abend vorher aufräumen. Und in dem Sinne sage ich, das passt doch für uns als Kirche viel besser. Fühl dich wie zu Hause und benimm dich auch so. Es ist dein Zuhause. Es ist deine Kirche, es ist deine Familie. Wir haben diese Grundbedürfnisse und dazu gehört, dass wir geliebt werden, aber es gehört auch dazu, dass wir Liebe weitergeben. Das ist in der Beziehung zu Gott so, es ist untereinander so und es ist in der Kirche auch so. Geliebt zu werden ist eine tolle Sache, aber Teil der Antwort zu sein und andere lieben zu können, heißt nochmal auch anderen Tiefgang. Es verändert was Wesentliches. Wenn wir auch Liebe weitergeben, gehören wir auch nochmal anders dazu, sind Ankommen, fühlen uns auch zu Hause. Vielleicht sagt uns vorher unser Kopf schon, du bist hier zu Hause. Aber wenn du Teil dessen bist, dass du sagst, ja, ich bin hier und gebe was weiter, dann bist du nochmal ganz anders angekommen. In dem, wie wir geliebt werdet und in dem wir andere liebet, werden wir zum Teil der Antwort auf diese Frage, ob Kirche durch dick und dünn gemeinsam gehen kann. Vielleicht bist du schon länger hier in dieser Kirche. Dann habe ich mal einen Gedanke für dich. Vielleicht bist du hier, aber fühlst dich nicht angekommen oder eben nicht zu Hause. Dann nimm es einfach mal als Frage mit, ob es vielleicht einfach Zeit ist, an diesen Küchentisch zu kommen. Zu sagen, ich bin Teil einer Small Group oder ich gründe selber Small Group. Weil ich sage, dieser Küchentisch ist mir so wichtig, dass ich dahin sitzen möchte und das Leben da teilen will. Und vielleicht ist es einfach Zeit, diese Liebe, die du empfängst, die du in dir trägst, die du hast, einfach auch weiterzugeben. Nimm die 2 Gedanken mit, diesen Küchentisch als Bild oder diese Liebe, die du eben anderen entgegenbringst und so Teil der Antwort gibst. Wir haben nochmal diese Folie in Input, Output, Small und Big. Small und Big hat man schon, jetzt kommt In und Out. Von der Bibel her kriegen wir einen genialen Input. schon im Alten Testament bei Jeremia steht, dass Gott uns von je und je geliebt hat. Das ist mein Konfirmationsdenkspruch. Deshalb ist es fest verankert in mir. Das ist ein Versprecher. In meinem Scheitern, in meinen Tiefpunkten, ich liebe dich. Und in meine Höhepunkte, in meinem Gelingen, in meinem Erfolg, ich liebe dich. Mehr gibt es bei Gott nicht, aber weniger auch nicht. Und in der Bibel gibt es auch ein klares Out. Wir werden aufgefordert, die Menschen um uns herum genauso zu lieben wie uns selber. Es gehört zusammen, big and small, Input und Output. Im zweiten Teil der Bibel steht noch im Hebräerbrief, achtet aufeinander, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe, spornt einander an, Gutes zu tun. Dort steht auch so ganz unbeliebte Sätze wie, versäumt nicht die Zusammenkünfte in eurer Familie, in eurer Gemeinde, ja, Familie. Versäumt nicht die Zusammenkünfte in eurer Gemeinde. Ermahnt euch gegenseitig dran zu bleiben. Das Ding ist kein Selbstläufer, sondern wir brauchen uns gegenseitig. Achtet aufeinander, ermutigt, liebt. Ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Zuhause sein bei Gott. Das Beispiel vom Tisch nochmal hervorholen, ganz vom Anfang. Weil die Bibel selber bedient sich auch an diesem Bild. Vielleicht kennt ihr Psalm 23. Für manche ist vielleicht geläufig. Und da kommt genau dieses Bild drin vor. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Als Gast nimmst du mich bei dir auf und füllst meinen Becher randvoll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben mein Leben lang. Dieser Tisch ist nicht an einen Ort gebunden. Der Tisch ist die Gegenwart Gottes. Und dieser Tisch ist losgelöst von äußeren Umständen. In diesem Psalm steht, er bereitet diesen Tisch inmitten von allem, was mir Kopfzerbrechen macht, in allem von Leuten, die gegen mich sind, das, was mir Sorgen macht, was mir Kraft raubt, in Gegenwart von all dem bereitet Gott diesen Tisch. Und dieser Psalm 23 tut in diese wenige Verse eine göttliche Verwandlung beschreiben. Gott selbst bereitet uns einen Tisch inmitten von allem, was uns anfeindet und allem, was uns das Leben schwer macht. Er lädt uns ein an diesen Tisch, er stillt unsere Grundbedürfnisse, er empfängt uns als Gast und wir dürfen bleiben, für immer. An seinem Tisch, in seiner Gegenwart, hier haben wir zu Hause für alle Zeit. Bei Gott sind wir wirklich zu Hause angekommen. Wenn du diesen Psalm nimmst, wenn du das in Lutherdeutsch kennt, salbet mein Haupt mit Öl. Das ist dieser Ausdruck, dass du als Gast willkommen geheißen wirst. Und dann ein Vers später, in deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Das ist diese göttliche Verwandlung vom Gast zu dem, der für immer bleiben darf. Ich selber würde mich so als Kind der Sehnsucht beschreiben. Ich bin schon ein Sehnsuchtsmensch. Ja? Das ist so das, was mich anspricht. Und Augustinus, der hat was gesagt. Er sagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, oh Gott. Und manchmal habe ich wirklich nur diese Unruhe in mir, diese Sehnsucht. Und wenn es dir nicht so geht, alles gut. Wenn es dir so geht, dann ist es jetzt für dich. Manchmal fühlen wir uns in dieser Welt fremd. Obwohl vielleicht rein äußerlich alles in Ordnung ist, vielleicht auch, wenn nichts in Ordnung ist. Das hat nicht so viel damit zu tun. Manchmal fühlen wir uns fremd. Und wir sehen uns nach einem besseren Ort. Und ich sage dir, es kann sein und es darf sein, dass du Sehnsucht nach dem anderen Ort in dir trägst. Die Bibel selbst sagt uns, dass wir hier auf der Erde keinen Ort für die Ewigkeit haben, sondern dass wir unterwegs sind zu dieser himmlischen Stadt. Und Jesus hat uns versprochen, dass er vorausgeht und uns Wohnungen bereitet. Er bereitet alles vor an diesem Ort. Da ist es doch völlig normal, dass wir Sehnsucht in uns tragen nach diesem Ort. Das wird kommen. Er hat es versprochen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch sind wir hier. Und haben doch jetzt schon in der Gegenwart Gottes unser Zuhause und sind als Kirche zu Hause für die Menschen um uns. Absichtsvoll, hoffnungsvoll und liebevoll. So wird mir einfach Schritt für Schritt diesem Ziel entgegengehen. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Mein Papa hat auch als Lektor in der Landeskirche gepredigt und er hat da öfters auch Bilder gebraucht. Und aus diesen Tagen habe ich so eine Geschichte noch in meinem Herz, die er dort erzählt hat, die ich euch gern weitergeben möchte. Es geht dabei um einen jungen Mann. Er sitzt im Gefängnis und er sitzt zu Recht dort. Er hat die falsche Entscheidung getroffen, vielleicht die falsche Begegnung gehabt. Und er ist enttäuscht von sich selber, aber auch seine Familie hat er enttäuscht. Die gute Nachricht ist, dass die Entlassung ansteht. Aber ob das so eine gute Nachricht ist für jemand, der gar nicht weiß, wo er hin soll, weil das, was sein Zuhause ist, wenn er genau weiß, dort habe ich Menschen enttäuscht und er ist sich gar nicht sicher, kann ich überhaupt da wieder hin zurück? Dann kann so ein Tag der Entlassung irgendwo auch bedrohlich sein. Und in seiner Unsicherheit schreibt er seiner Familie einen Brief, seine Eltern. Und er schreibt ihnen, ich weiß, ich habe euch enttäuscht. Ich komme jetzt aus dem Gefängnis frei. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt willkommen bin, ob ich wiederkommen darf. Die Geschichte ist schon eine Zeit lang her. Keine Handys, kein WhatsApp, keine E-Mail. Er schreibt diesen Brief. Und er weiß, der Zug in seine Heimatstadt führt an dem Grundstück seiner Eltern vorbei. Und er schreibt ihnen, wenn ich kommen darf, hängt was Weißes an dem großen Baum im Garten, damit ich weiß, ich bin willkommen, wenn ich zu Hause bin. Und so kommt der Tag und er geht aus dem Gefängnis raus, Bahnhof, Zugticket, rein in den Zug und der Zug fährt los. Er hat ein Stück Strecke vor sich und in seinem Abteil sitzt noch jemand anderes und erzählt ihm das. Er erzählt ihm von seiner Unsicherheit und er kann es kaum aushalten, selber hinzugucken und sie tauscht die Plätze, sodass er selber gar nicht den Garten sehen kann, sondern der andere sieht es. Und er sagt, sag mir's, wenn du siehst. Und er weiß genau, nach der Kurve kommt dieses Grundstück, das Elternhaus. Und er guckt sein Gegenüber an und sagt, und, siehst du was? Und der andere sagt, nee, ich sehe kein weißes Tuch. Der ganze Baum ist eingehüllt in Weiß. Und das ist die gute Nachricht. Es gibt ein Zuhause. Du bist herzlich willkommen. Und genau das wollen wir als Kirche zum Ausdruck bringen. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir tun, mit allem, was wir leben. Ganz in dem Sinne, wie es Franziskus mal in Worte gepackt hat. Verkündigt das Evangelium. Und wenn es nötig sein sollte, dann auch mit Worten. Willkommen zu Hause.